Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Guten Morgen. So, starten wir mal mit einem Gedicht zur Jahreszeit. Moment, ich muss mal eben meine Unterlagen sortieren. So, es ist ein bisschen längeres Gedicht und es geht so. Herbst, Herbst, wie du die Blätter färbst. Gut, oder? Schön, dass Sie alle wieder komplett versammelt sind. Freue mich sehr darüber. Und ich verspreche natürlich ein großartiges Programm. Wir werden unter anderem darüber reden, was man machen kann, um den Roggenanbau in Brandenburg vorzubereiten auf den Klimawandel. Da gibt es also eine neue Studie. Wir reden über die Abnehmspritze. Das dürfte für den und die ein oder andere von Ihnen eine Bedeutung haben. Die Abnehmspritze. Sie haben vielleicht das Drama um Michael Schanze verfolgt in den Boulevardmedien. Wir reden über KI und die Frage, ob man sich selber überschätzt, wenn man KI einsetzt. Und gleich in einer halben Stunde geht es um die Klimawende. Und da die große Frage, gibt eine ganz große neue Studie dazu. Wo stehen wir gerade? Wie kommt es, dass wir nicht so richtig vorankommen in Sachen Klimaschutz? Woran liegt es? Und welche Rolle könnten dabei Klimaklagen spielen? Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Das ist unser Wissenschaftsquiz. Da gibt es insgesamt 4 Fragen. Nach der 3. richtigen Antwort würden Sie gewinnen können. Heute ein Buch namens Die Gesundmacher, was Bakterien für unseren Körper tun und wie wir sie dabei unterstützen können. Bernhard Kegel hat es geschrieben, erschien beim Dumont Verlag als Taschenbuch Die Gesundmacher. Da geht es um zum Beispiel die Tatsache, dass der menschliche Körper einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt ist, denn nirgendwo im Körper gibt es so viele Mikroben wie im Darm. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scanner als Kandidat, Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Sandra.
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Boah, Sandra, du fegst mich weg. Du klingst schon so wach heute Morgen. Du
hast, ja, auf dem Weg zur Arbeit.
Du, ich wollte gerade sagen, du bist nicht erst seit 5 Minuten auf, ne?
So ist es.
Nee, wo fährst du denn jetzt um die Uhrzeit zur Arbeit hin?
Nach Friedrichshain, von Schöneiche bei Berlin nach Friedrichshain.
Das heißt, du wohnst schön in Schöneiche?
So sieht es aus.
Und arbeitest in Friedrichshain. Ja gut, da ist ja verkehrsmäßig ist ja kein Problem heute Morgen, ne?
Genau, ja. Also ich hoffe es.
Ja. Gibt es irgendwas aus der letzten Woche, was du mit uns teilen willst? Hast du dich über irgendwas besonders aufgeregt oder gefreut, Sandra?
Ja, sehr. Ich rege mich über Autohäuser auf, die Autos verkaufen, die nicht funktionstüchtig sind. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber das war meine letzte Woche, beziehungsweise diese Woche. Es hält noch an.
Neues Auto gekauft?
Ja, neu, aber leider mit einem Schaden, der nicht zu beheben scheint.
Oh. Und,
ja, das
ich vermute mal, und alle Elektroauto-Freunde dürfen mich dafür gerne beschimpfen, ich vermute mal, es ist ein E-Auto.
Nein.
Oh, okay, gut, da waren wieder meine Vorurteile mit dem Spiel. Na gut, okay, dann haben wir das ja geklärt. Also ein Verbrenner. Sandra, dann sage ich toi, 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 ne, ja, dass das alles noch klappt und dass der Ärger bald aus der Welt ist.
Vielen Dank.
Und wir fangen jetzt mal an, indem du vielleicht einfach dieses Quiz gewinnst. Dafür müsstest du allerdings 3 Fragen richtig beantworten. Und die erste, liebe Sandra, die kommt hier.
Eisbären ernähren nicht nur sich selbst. Die weltweite Eisbärenpopulation ist durch die Klimakrise stark gefährdet. Ihr Lebensraum schwindet und auch andere Tiere leiden darunter. Ein kanadisches Forschungsteam stellte fest, dass Eisbären rund 30% ihrer Beute auf dem Eis zurücklassen. Davon profitieren mindestens 12 andere Tierarten, wie Polarfüchse oder Schneeeulen. Eisbären ernähren damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Tiere.
Also, was möchtet ihr jetzt wissen? Wer alles ernährt wird?
Nee, also wir sagen, Eisbären ernähren halt nicht nur sich selbst, sie lassen halt rund 30% zurück auf dem Eis und davon profitieren dann auch viele andere Tiere.
Ja, das, ach so, ja oder nein?
Genau, ja oder nein?
Ach so, ich dachte, ihr wolltet noch andere Tiere wissen.
Nein, nein.
Ich sage nein.
Sag, begründet das mal.
Naja, so viel Eis ist nicht mehr vorhanden und sie sind auch zum Großteil sehr viel mittlerweile im Wasser, beziehungsweise wenn sie können, an Land unterwegs.
Mhm.
Und aufgrund dessen, da sie jetzt auch wirklich geschunden sind durch die ganze Klimaerwärmung, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie auch noch Lebensmittel zurücklassen.
Also die Begründung hätte einen Preis verdient, ist aber leider falsch. Dann ist nicht deine Woche heute. Ist nicht deine Woche. Ich hatte gehofft, wir können das irgendwie ein bisschen aufhellen, aber ja, dann wünsche ich dir einfach nur ein schönes Wochenende, liebe Sandra.
Ja, vielen Dank.
Ja, mach's gut. Jo. Ciao. Tschüss, tschüss. Ciao. So, dann haben wir hier Stefan. Das ist ein schöner Name. Hallo Stefan.
Ja, danke. Guten Morgen.
Guten Morgen. Man muss ja mal fragen, mit F oder PH?
Mit F, ganz einfach.
Mhm, gut, da unterscheiden wir uns. Ich habe dann einen Buchstaben mehr im Namen.
Ja,
Danke. Sind wir denn auch so ungefähr, also die Stefans, ich versuche ja mal ein bisschen zu raten, die Stefans, die Thomas, die Andreasse, das sind ja oft Menschen, die in den 60er Jahren geboren sind.
Ein bisschen früher.
Tatsächlich? Oh, ja. Dann war das also ein sehr, also das war natürlich ein sehr früher Stefan dann, 58?
Ja, genau.
Aha, okay. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Du hast noch zwei Fragen vor dir, vor dem Buchpreis.
Jawohl, wunderbar.
Kommt Frage Nummer 1.
Alle Fledermäuse sind Virenschleudern. Forschende der University of Oklahoma haben die Viruslast von 202 Fledermausarten untersucht. Das Ergebnis? Jede einzelne dieser Arten trägt mindestens ein gefährliches Virus in sich, das auch auf den Menschen überspringen könnte. Um neuen Pandemien vorzubeugen, sollte nach Empfehlung der Forschenden nur geschultes Personal Kontakt zu Fledermäusen haben. Menschen ohne Fachwissen meiden sie besser, denn alle Fledermäuse gelten als Virenschleudern.
Uiuiui, ja. Also ich glaube schon, dass Fledermäuse Virenschleudern sind, also Viren auf sich tragen. Ich hatte schon welche in der Hand.
Oh, erzähl.
Wenn sie hier ums Haus fliegen oder vor Jahren hat die Katze mal eine ins Haus gebracht. Mhm. Gut, ich habe sie nicht richtig so in die Hand genommen und berührt, sondern dann entsorgen müssen. Mhm. Aber ich glaube, es ist vernünftig, dass das in Fachpersonal Hand bleibt.
Also unsere Behauptung ist, alle Fledermäuse sind Virenschleudern.
Ja, also...
da ist ein Küchenjoker, habe ich gerade gehört. Du hast einen Küchenjoker.
Ja, genau. Wir treten als Team an.
Sehr, sehr gut. Also Stefan und?
Katharina.
Katharina. Hallo Katharina.
Auf einer Couch mit zwei Kaffees.
Och, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Na gut, also das nehme ich mal als Tipp von dir, das Stichwort alle deutlich macht, dass es eventuell doch nicht auf alle zutrifft. Also nicht alle.
Nicht alle, sagst du, und damit hast du recht. Ohne, dass ich geholfen habe. So, also tatsächlich nicht alle Arten sind Virenschleudern. Nur einige Hochrisikoarten sind für die Pandemievorsorge relevant. Und zwar viel weniger, als man früher dachte, tragen wirklich gefährliche Viren, die uns Menschen krank machen können. Also keine Sorge vor Fledermäusen. Ja? Und eine weitere Erkenntnis, gestresst. Tiere, die viel Kontakt zu Menschen haben, haben mehr Viren. Artenschutz ist immer auch Pandemievorsorge. Okay. Stefan, Frage Nummer 3 kommt hier.
Jo.
Die entscheidende Frage.
Ja.
Körperliche Bewegung verlangsamt Alzheimer. Schon ein Minimum an körperlicher Aktivität kann das Fortschreiten der Alzheimer-Demenz bei älteren Erwachsenen verlangsamen. Das zeigt eine neue Studie von US-Forschenden. Bei Menschen mit erhöhtem Alzheimer-Risiko schreitet der kognitive Verfall deutlich langsamer voran, wenn sie täglich mindestens 3000 Schritte gehen. Wer sich dagegen weniger bewegt, erlebt, dass die Krankheit schneller fortschreitet.
Jawohl, bin voll dabei.
Was? Du sagst, ist richtig?
Ja, ist richtig.
Ja, und du hast auch recht, tatsächlich. Hältst du dich denn auch dran?
Ja, bin dabei, genau.
Was machst du denn, wenn ich fragen darf, so ganz indiskret?
Also, ist nicht indiskret, nein. Ich versuche ganz regelmäßig joggen zu gehen und manchmal auch ins Fitnessstudio und viel am Rad fahren und bin am Wandern und sportlich unterwegs.
Sehr, sehr gut, fantastisch. Ja, also du hast auch ein gutes Buch gewonnen zum Thema natürlich. Die Gesundmacher, was Bakterien für unseren Körper tun und wie wir sie dabei unterstützen können, von Bernhard Kegel bei Dumont erschienen. Kostet im Buchhandel 142 Seiten 9 Euro. Kann man sich leisten. Aber ich versuche dir das jetzt nochmal abzuknüpfen mit diesem Angebot hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Na, wie sieht's aus, Stefan? Also wenn du noch eine Frage nimmst und die falsch beantwortest, ist beides weg. Aber bei einer richtigen Antwort hast du beides gewonnen, Abo und Buch.
Jawohl, ich gehe aufs Risiko, alles dabei.
Frage Nummer 4.
Klimabilanz von E-Autos ist nach 2 Jahren positiv. Eine neue Studie der US-amerikanischen Duke University zeigt, dass Elektroautos zunächst mehr CO2 ausstoßen als Verbrenner. Grund dafür ist der energieintensive Abbau von Lithium für die Batterieproduktion. Nach etwa 2 Jahren gleicht sich dieser Nachteil aus und die Gesamtbilanz kippt zugunsten der E-Autos. Langfristig verursachen sie deutlich weniger Emissionen und gelten als klimafreundlicher.
Das ist immer die Hoffnung und ich bin ein hoffnungsfroher Mensch. Ich sage ja.
Ja, ich bin auch ein hoffnungsfroher Mensch. Du hast recht. Gut gemacht, lieber Stefan. Hat genau Wunderbar. Funktioniert. Besonders positiv ist die Bilanz von E-Autos, wenn der Strom von erneuerbaren Energien kommt. Das ist klar. Ne? Ja. Und die Schäden von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sind unter Berücksichtigung von Klima- und Luftqualität etwa 2 bis 3 Mal so hoch, also die Schäden, die anrichten. Stefan, herzlichen Glückwunsch.
Wunderbar.
Hat schon mal gut angefangen, das Wochenende, würde ich sagen. Ne?
Genau, sehr schön.
Ja, euch beiden, Katharina und Stefan, schönes Wochenende. Danke fürs Mitspielen.
Danke.
Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Ja, alles klar.
Tschüss.
Alles
tschüss.
Gute für euch.
Jo.
Tschüss.
Seit gestern ist Bundeskanzler Merz in Brasilien, um die Welt zu retten, ein bisschen jedenfalls. Staats- und Regierungschefs treffen sich da. Die EU und die UNO, die bereiten in Belém die Weltklimakonferenz vor. Die COP30. COP30, das steht für 30. Conference of the Parties. Ja, die USA sind auf dieser Party nicht dabei. Donald Trump hält die Klimakrise bekanntlich für eine Erfindung der Chinesen, um die US-Wirtschaft zu schwächen. Und das wird langsam zur selbsterfüllenden Prophezeiung, denn während die alten weißen Männer in den USA weiter Drill, Baby, Drill rufen und auf fossile Energien setzen, ist China längst zum Weltmarktführer aufgestiegen bei erneuerbaren Energien und E-Autos. Und wo steht Deutschland? Das kann uns der Soziologe Dr. Stefan Eickhout verraten. Er ist Professor für gesellschaftliche Dynamiken der ökologischen Transformation an der Uni Hamburg. Herr Eickhout, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben eine vielbeachtete neue Studie gemacht zu dieser Frage und da lese ich bei Ihnen, wir befänden uns in einer antiökologischen Gegenreaktion. Das sieht man in den USA ganz deutlich, aber wo sehen Sie das bei uns?
Naja, erstmal muss man feststellen, wir hatten ja in den letzten Jahren wenn wir uns kurz zurückerinnern, 2018, 2019 war so diese große Hochphase mit Fridays for Future, das Klimaschutzgesetz in Deutschland wird verabschiedet, der European Green Deal. Also da war große Bewegung in der ganzen Klimafrage drin. Und wir sehen heute, wenn wir über Klima diskutieren, eher der europäische Emissionshandel wird verschoben. Die Frage ist, was ist mit dem Heizungsgesetz? Wird das jetzt beibehalten? Wird das die neue Koalition abschaffen und neu auflegen? Was ist mit dem Verbrennerverbot? Also wir sind eher in einem Moment, in dem zentrale Maßnahmen wieder in Frage gestellt werden.
EU-weit.
EU-weit, auch auf deutscher Ebene, genau.
Was glauben Sie, woran das liegt? Haben Sie dazu Erkenntnisse?
Naja, einerseits könnte man sagen, es ist ja nicht überraschend. Die Transformation ist sehr tiefgehend. Wir gehen wirklich ans Eingemachte, was die fossile Energieerzeugung angeht. Teilweise hat das Auswirkungen auf Energiepreise und so weiter. Also die Transformation ist komplex und ist schwierig. Und deswegen will ich erstmal aus sozialwissenschaftlicher Sicht sagen, es ist nicht überraschend, dass es da zu Gegenbewegungen kommt. Andererseits sehen wir durchaus weiterhin breite Unterstützung. Also wenn wir grundsätzlich die Leute fragen, das tut zum Beispiel das Umweltbundesamt in Studien, ob sie Klimaschutz unterstützen, dann rangiert Klimaschutz nach wie vor sehr hoch eigentlich im Vergleich zu anderen Problemen. Leute unterstützen also Klimaschutz grundsätzlich, sind aber oft kritisch gegenüber spezifischen Maßnahmen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch in der Studie machen. Also es kommt darauf an, wie Klimaschutz auch umgesetzt wird.
Also die Grundeinstellung ist positiv, aber welche Maßnahmen hindern denn Leute daran, mitzugehen?
Naja, eine Sache ist zum Beispiel, dass viele Klimaschutzmaßnahmen entweder gefühlt oder auch tatsächlich vor allem einkommensschwache Gruppen belasten. Das zeigen internationale Studien, das sieht man auch in Deutschland. Und das hat natürlich einiges an Skandalisierungspotenzial. Das heißt, wenn man nur über Preismechanismen versucht zu regulieren, Stichwort jetzt der europäische Emissionsmarkt, dann muss das natürlich sozial flankiert werden, weil ansonsten vor allem die Menschen, die sowieso schon sparen müssen, quasi dann auch noch höhere Energiekosten haben. Also die soziale Komponente ist ein wichtiger Punkt.
Ja, man kann natürlich die Bürger in einer Demokratie nicht zwingen zu Klimamaßnahmen, die keine Mehrheiten finden. Also wenn die Gesellschaft derzeit eher antiökologisch eingestellt ist, wie Sie das beobachten, was schlagen Sie vor? Was sollte man tun?
Genau, also da würde ich erstmal vielleicht widersprechen. Also antiökologisch eingestellt ist die Bevölkerung nicht. Das zeigen Umfragen ganz deutlich. Es kommt wirklich darauf an, dass Maßnahmen einerseits so gemacht werden, dass sie die Bevölkerung mitnehmen, dass sie auch gut kommuniziert werden. Das war ein großes Problem eben beim Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel. Das Heizungsgesetz, da hat man sofort, ist man vorgeprescht mit Maßnahmen, ohne den Leuten zu erklären, wie eigentlich das sozial abgefedert wird, wie sie unterstützt werden in dem Umbau zum Beispiel von ihren Gasheizungen. Und als Ergebnis hatten wir dann den Einbau von neuen Gasheizungen ganz massiv und Rückgang von Wärmepumpen. Das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Also ich denke, es muss angesetzt werden daran, an den positiven Trends, die wir durchaus sehen, an den positiven Einstellungen, die wir durchaus sehen. Und zum Beispiel passiert ganz viel auf lokaler Ebene. Wir haben lokale Klimaschutzmanagerinnen und Manager interviewt. Da werden Programme aufgelegt, da werden Stellen geschaffen und das kann eine Zeit lang kann darauf aufgebaut werden.
Also was in Ihrer Studie auch gesagt wird, ist, dass Sie den Klageweg als ein wichtiges Tool bezeichnen für den Klimawandel. Sie haben sogar eine Datenbank angelegt, in der Sie 175 Gerichtsverfahren mit Klimabezug gesammelt haben. Aber wäre das der richtige Weg, dass Juristen, die Kommunen, die Städte, den Staat zu Klimamaßnahmen zwingen per Gerichtsentscheid?
Ja, da liegt natürlich einiges an Sprengkraft. Also insgesamt muss man sagen, das ist kein deutsches Phänomen. Das ist tatsächlich international so, dass zunehmend der Gerichtsweg gesucht wird. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir ein Auseinanderfallen immer mehr haben von Zielen, die ja politisch beschlossen sind. Also wir haben das Klimaschutzgesetz, das gibt Ziele vor. Wir haben den EU Green Deal, da gibt Ziele vor. Aber die Umsetzungsmaßnahmen hinken hinterher. Und das ist natürlich etwas, was dann auf dem Gerichtsweg versucht werden kann zu korrigieren. Also es ist erstmal kein antidemokratisches Verfahren. Es ist sozusagen, es erinnert die Politik daran, hey, das habt ihr beschlossen und das sollten wir jetzt auch umsetzen. Gleichwohl ist natürlich das Risiko da, dass wenn das Gefühl entsteht, dass Gerichte der Politik zu weit voraus sind, dass dann diese Gerichtsentscheidungen auch politisiert werden können, dass die dann an sozusagen Kraft verlieren oder politisch eben skandalisiert werden können. Deswegen denke ich, dass Klimaklagen ein Weg sein können, aber immer eingebettet sein müssen, natürlich in breitere politische Strategien. Also wir glauben nicht, dass es auf dem Gerichtsweg den Klimaschutz einfach nur durchgesetzt werden kann.
Vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, der Soziologe Dr. Stefan Eickhout mit seiner neuen Studie, Professor für gesellschaftliche Dynamik in der ökologischen Transformation an der Uni Hamburg. Herr Eickhout, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Nicht jeder Mensch wünscht sich Kinder, klar. Aber ungefähr jedes zehnte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Die wünschen sich Kinder und können keine kriegen. Die sogenannten Kinderwunschkliniken, die tun ihr Bestes, aber auch dort kennen die Ärzte noch nicht alle Ursachen dafür, warum es bei ihnen mit der Empfängnis nicht klappt. An der ETH Zürich, da forscht Dr. Viola Vogel an einer wichtigen Schnittstelle zwischen Eizelle und Spermium. Die Professorin am ETH-Department für Gesundheitswissenschaft und Technologie leitet dort das Labor für angewandte Mechanobiologie. Frau Vogel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist denn Mechanobiologie?
Die Frage wurde mir auch bei der Einbürgerung in der Schweiz gestellt. Und die Mechanobiologie beschäftigt sich mit der Frage, wie Zellen und auch unsere Gewebe mechanische Kräfte spüren können und diese mechanischen Kräfte irgendwann in biochemische Signale umwandeln können, die dann wiederum Zellfunktionen regulieren.
Ich nehme mal an, das hat mit der Einbürgerung geklappt dann, ne? Oder? Mit der Antwort?
Ja.
Also konkret wollen Sie besser verstehen, wie Eizelle und Spermium miteinander verschmelzen. Schon dieses Wort ist irgendwie komisch, ne? Was da genau passiert und warum das nicht immer funktioniert. Was wusste man denn also bislang über die mechanische Verbindung von Eizelle und Spermium? Wie funktioniert das?
Also man wusste schon sehr viel, aber kann auf der molekularen Ebene noch nicht nachempfinden, was wirklich notwendig ist an Prozessen, damit ein Spermium in eine Eizelle eindringen kann. Also was bekannt war, war, dass es Proteine, Eiweißmoleküle gibt auf der Oberfläche des Spermiums und auf der Oberfläche der menschlichen Eizelle. Und die müssen eine sehr spezifische feste Bindung eingehen. Und erst wenn diese Verbindung geschaffen wird, dann fangen recht viele andere Membranproteine an, auf diese Verbindung zuzudiffundieren, um dann die Eizelle weicher zu machen und den Eindringvorgang zu ermöglichen. Mhm. Und das ist ein Prozess, der ist sehr kompliziert, braucht sehr viel mehr Proteine als diese zwei absolute essentiellen. Und dieser Prozess braucht Zeit, bis sich die Membran so neu ausgerichtet hat, dass ein Spermium tatsächlich eindringen kann.
Und Sie haben nun neu entdeckt, dass dabei eine bislang unbekannte Bindungsform, nenne ich das mal, zu einer hohen Stabilität der Verbindung führen kann. Was für eine Bindung ist das, die Sie da gesehen haben?
Also zunächst muss ich sagen, ein Spermium bewegt sich ja hoch bis in den Eileiter, bis es auf eine Eizelle trifft und wird angetrieben durch ein Flagellum. Das ist wie so ein Propeller, der Kraft erzeugt, damit das Spermium schwimmen kann. Das heißt, diese Bindung muss lang genug halten, selbst wenn Kräfte auf diese Bindung wirken, um diesen Neuordnungsprozess einleiten zu können. Bisher waren nur die Gleichgewichtsstrukturen dieser Proteine bekannt. Und die Gleichgewichtsstrukturen sagen natürlich nichts darüber aus, wie mechanisch stabil eine Bindung ist. Das heißt, wir haben Kollegen an der Universität Basel und der ETH, Michael Nash. Er hat Bakterien so umprogrammiert, dass sie die Proteine herstellen. Und dann hat die Arbeitsgruppe mit einem Kraftmikroskop gemessen, wie stark die Bindung ist. Und die Bindung war viel stärker als erwartet. Wir haben dann die bekannten Gleichgewichtsstrukturen genommen und in Simulationen geschaut, wie sich die Strukturen dieser Proteine verändern, wenn wir daran ziehen. Das braucht Supercomputer-Rechenleistung. Und was wir sehen, ist was ganz Faszinierendes. Normalerweise wird jede Bindung schwächer, wenn man an ihr zieht. Aber es gibt eine Klasse von Verbindungen, die werden stärker, die werden Catchbonds genannt. Und hier bei dieser Verbindung sehen wir, dass das eine Protein auf der Oberfläche vom Spermium nicht einfach abreißt, sondern sich die Proteine gegeneinander verdrehen und durch die Verdrehung neue Bindungen geschaffen werden. Das heißt, es ist wie so Fingerhaken, dass das Spermium mit seinem Protein sich sucht, solange es irgendwie geht, an der Eizelle festzuhalten. Und durch diese Verlängerung, durch diese Rotation, bekommt die Eizelle hinreichend Zeit, um diese Strukturveränderung auf der Oberfläche einleiten zu können, sodass es zum Eindringen kommen kann.
Ich habe den Film komplett im Kopf, das ist super erklärt, finde ich. Also Eizelle und Spermium verbinden sich auf ungewöhnliche Weise und wenn das nicht funktioniert, auch das habe ich bei Ihnen gelernt, kann das mit einer bestimmten Genmutation zu tun haben?
Also das ist interessant. Es gibt einige Mutationen, die bekannt sind bereits, dass sie Unfruchtbarkeit mit Unfruchtbarkeit assoziiert sind. Und man hat dann geschaut auf der Oberfläche der Proteine, wo liegen diese Punktmutationen? Und hat eigentlich sich gewundert, denn sie liegen nicht an der Kontaktfläche der Proteine im Gleichgewichtszustand. Aber wir haben jetzt gesehen, dass das die eine Aminosäure, die häufig mutiert ist bei ungefähr jeder 600. Frau. Die ist dafür verantwortlich, dass ganz am Schluss noch eine neue Verbindung eingegangen wird und sich das eine Protein auf der Eizellseite festhalten kann an dem Protein auf der Spermienseite. Also dieses letzte Festhalten wird durch diese eine Aminosäure ermöglicht. Und das haben wir in Simulationen gesehen und im Experiment, wenn wir diese eine Aminosäure mutieren, dann ist die Bindung kurzlebig und nicht mehr langlebig.
Und kurzlebig will man ja nicht. Also was kann man ableiten aus Ihrer Forschung? Können Frauen jetzt mit einem Gentest ihre Chancen auf eine Schwangerschaft besser einschätzen oder könnte es künftig auch Wege geben, diese Mutation medikamentös oder sonst wie mechanisch zu überlisten?
Also unsere ganze Pharmaindustrie und die Entwicklung von neuen Medikamenten hängt davon ab, dass man die Struktur von Proteinen kennt und dann ganz gezielt die Struktur nutzt, um neue Medikamente zu entwickeln. Man hat immer Gleichgewichtsstrukturen genutzt. Und wir zeigen jetzt und geben durch unsere Arbeiten ein Templat, wie diese Nicht-Gleichgewichtsstrukturen aussehen. Wir haben jetzt ein strukturelles Verständnis, warum diese Aminosäure notwendig ist, gefunden. Und damit kann man natürlich auch fragen, wie kann man strukturell eventuell eingreifen mit neuen Medikamenten, entweder um Schwangerschaften zu verhindern oder vielleicht auch, und das ist natürlich schwierig, wenn man einen Gendefekt hat, und da wüsste ich noch nicht genau, wie man weiter vorgehen soll, eingreifen zu können.
Also die wichtige Verbindung zwischen Eizelle und Spermium wird erforscht. Von der Professorin am ETH Departement für Gesundheitswissenschaften und Technologie, die das Labor für angewandte Mechanobiologie leitet an der ETH Zürich, Dr. Viola Vogel. Frau Vogel, war mir eine Ehre. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen, vielen Dank.
Das Arbeiten mit künstlicher Intelligenz wird immer wichtiger. Nicht nur die KIs werden immer schlauer, ja. Am besten lernen auch wir ständig dazu, zum Beispiel, wie man Fragen, also die Prompts an Chatbots wie ChatGPT formulieren muss, damit die KI dann auch wirklich korrekte Antworten ausspuckt. An der Aalto-Universität im finnischen Helsinki, da wollen Psychologen rausfinden, ob bei der Arbeit mit KI dasselbe gilt wie beim Arbeiten mit anderen Maschinen. Menschen ohne große Fachkenntnis überschätzen für gewöhnlich ihre Fähigkeiten. Spezialisten dagegen schätzen ihr Können realistischer ein. Beteiligt an dieser Studie war auch der Psychologe Robin Welch. Er ist Assistenzprofessor für Informatik. Guten Morgen, Herr Welch. Oh, da, hier sind wir richtig. Das ist das Richtige. So, erst nochmal guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Warum war Ihnen diese Frage wichtig? Welche Rolle spielt die Selbsteinschätzung für das Arbeiten mit KI?
Es ist besonders wichtig, dass wir eine akkurate Selbsteinschätzung haben in der Arbeit mit KI, damit wir zum Beispiel nicht zu große Risiken eingehen. Nicht den Report, den die KI generiert hat, vielleicht nicht wirklich ordentlich durchsehen und dann an unseren Vorgesetzten schicken. Und demnach müssen wir Selbsteinschätzung und Reflexion natürlich untersuchen im Bereich der KI, damit hier die Mensch-KI-Interaktion besonders effizient passieren kann.
Dann haben Sie also zwei Gruppen verglichen in einem Versuch. Eine kannte sich aus beim Arbeiten mit Chatbots und anderen KIs, die andere nicht. Wie findet man sowas raus? Wie haben Sie das gemacht? Ob die Teilnehmer ihre Fähigkeiten überschätzen oder realistisch bewerten?
Genau, wir haben keine Gruppe gehabt, die sich besonders mit KI auskannte und eine andere Gruppe, die sich nicht mit KI auskannte, sondern wir haben einer größeren Gruppe an Probanden eine KI an die Hand gegeben und einer anderen Gruppe nicht. Und dann haben wir uns angeschaut, wie die logische Aufgaben gelöst haben Und was dann besonders aufgefallen ist, die Antworten werden auf der einen Seite besser, wenn sie diese logischen Aufgaben bearbeiten, aber danach glauben viele davon, dass sie wirklich besser gewesen sind. Also überschätzen die ihre eigene Leistungsfähigkeit. Was wir dann auch uns angeschaut haben, was besonders spannend war, dass Menschen, die KI genutzt haben, dass die besonders dachten, sie hätten viel Wissen über die KI, dass hier diese Selbsteinschätzung, diese überhöhte, besonders da stark da ist. Also die Erfahrung mit KI macht einen nicht wirklich genauer in der Einschätzung, sondern macht einen nur selbstsicherer.
Also kann man das so formulieren, dass entgegen ihrer Erwartung die KI-Experten ihr Können im gleichen Maße überschätzt haben wie Menschen ohne Fachkenntnis?
Genau. Wir sehen am Ende, dass hier die Leute, die besonders gut abschneiden in der Aufgabe mit der KI, sich auch ganz deutlich überschätzen, auch wie die Probanden, die schlecht in den Aufgaben abschneiden.
Gibt es das auch in anderen Bereichen oder sehen Sie das gerade hier jetzt im Umgang mit KIs zum ersten Mal?
Das gibt es auch in anderen Bereichen. Also in der Psychologie ist so diese reine Selbstüberschätzung sehr, sehr gut bekannt. Und wir kennen zum Beispiel den Dunning-Kruger-Effekt, wo es dann so eine individuelle Varianz gibt. Menschen mit wenig Wissen halten sich oft für besser nach dem Bearbeiten einer Aufgabe. Sehr gute überschätzen sich nicht so deutlich. Und wir finden, dass die KI uns alle zum Überschätzen bringt. Und das ist natürlich dann besonders spannend für die Mensch-KI-Interaktion und dafür, wie wir KI im Alltag einsetzen.
Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte?
Ich denke, das liegt daran, dass man einfach Aufgaben an die KI dann abgibt und dann nicht mehr so schnell hinterfragt. Denn die Antworten sehen ja sehr, sehr deutlich und flüssig aus und sind meistens auch ganz schön geschrieben. Und dann fragen wir nicht mehr nach. Und genau dieses Nachfragen ist was, glaube ich, besonders wichtig wird in der Zukunft.
Was folgt daraus für Sie?
Also für mich heißt das im Alltag und Beruf, KI ist ein sehr, sehr starkes Werkzeug, aber sie nimmt uns halt nicht das kritische Denken ab. Sie macht eher das kritische Denken wichtiger im Alltag.
Ja, aber sie sorgt auch dafür, dass wir seltener kritisch nachdenken, richtig?
Ja, genau. Wir denken nicht mehr so viel darüber nach und nehmen vielleicht einfach die Antwort der KI entgegen und machen weiter. Ob das wohl richtig ist oder nicht, weiß man nicht.
Ja, nun arbeiten ja bereits sehr junge Menschen auch mit KIs. Zu hören ist, dass viele Hausaufgaben mit KIs erledigt werden. Studenten, Studierende arbeiten mit KIs. Wie soll man da vorgehen? Müssen die mehr gewarnt werden, mehr zum kritischen Denken angelernt werden, bevor sie überhaupt mit KI arbeiten?
Das lässt sich jetzt nicht ganz aus meiner Studie und meinen Studien folgern, aber meine Position dazu ist ganz deutlich. Wir müssen die Lehre ändern und unsere Formate ändern. Das heißt, eine Hausaufgabe hat vielleicht weniger Wert als ein deutliches Gespräch über einen Text, den man gelesen hat. Das wird viel interaktiver und viel tiefgreifender dann unsere Arbeit mit Studenten, Studierenden, aber auch mit Schülern. Das heißt, hier Reflexion anregen, das Gespräch wird eine ganz andere Rolle aufnehmen.
Das sagt Robin Welch, er ist Assistenzprofessor für Informatik an der finnischen Aalto-Universität in Helsinki. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Die Abnehmspritze Ozempic war in aller Munde. Dann haben es viele Leute ausprobiert. Wir fragen jetzt einfach mal nach, was gibt es eigentlich Neues in Sachen Ozempic und Co. bei den Abnehmspritzen. Und da fragen wir zu Risiken und Nebenwirkungen den Arzt Dr. Juan Franco. Der leitet an der Uni Düsseldorf eine Arbeitsgruppe, die wissenschaftliche Studien zur Abnehmspritze kritisch beleuchtet. Herr Franco, erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Viele dieser wissenschaftlichen Studien stehen in der Kritik, weil sie zumeist von den Herstellern selbst finanziert worden sind. Was ist daran verwerflich?
Ja, zuerst herzlichen Dank für die Einladung. Ja, natürlich, die Hersteller haben ein besonderes Interesse, dass diese Wirkstoffe gute Ergebnisse darstellen. Und deswegen, ja, die Planung von Studien können mit dem Ziel, ja, eine Art von, was wir als Bias nennen. Das heißt, diese künstliche Rahmenbedingung, damit alles wirkt. Und das kann in der Tatsache, in der Realität ein bisschen unterschiedlich sein.
Mhm, verstehe. Die sind also nicht neutral unbedingt. Sie sind nun Co-Autor von gleich drei kritischen Reviews zu Studien über die Wirkstoffe, die in Abnehmenspritzen verwendet werden. Sie machen das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation. Ist das denn, solche Untersuchungen von Herstellerstudien, ist das für die WHO Routine? Oder hatten die hier einen speziellen Verdacht, dass da womöglich Ergebnisse geschönt worden sein könnten?
Ja, vielleicht nicht beschönten überhaupt, aber wir wollen das wissen, wie das in der Realität das aussieht. Das heißt, dass die künstlichen Rahmenbedingungen von einer Hersteller geplante Studie sind nicht dieselbe von der Realität für die Gesamtbevölkerung. Deswegen brauchen wir unabhängige Studien. Ja.
Die WHO will nun auf Grundlage ihrer Reviews eine neue Leitlinie erstellen für die Behandlung von Adipositas-Patienten. Zugelassen sind die drei Wirkstoffe, um die es geht, längst. Aber in Deutschland werden sie bislang nicht von den Krankenkassen finanziert, richtig?
Richtig, ja, sind als Lebensstilmedikamente in der GBA-Leitlinie hier in Deutschland bezeichnet. Ja.
Was man natürlich auch kritisieren kann, wenn man Adipositas-Patient ist und sehr leidet unter seinem Gewicht. Nun haben Sie 48 Stunden überprüft. Bei welchem Wirkstoff können Sie denn nun sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten damit ihr Gewicht dauerhaft reduzieren, ist sehr hoch?
Von wenn wir nur über Gewicht sprechen, natürlich Tirzepatid, die am neuesten Wirkstoff, das heißt diese duale Agonisten, das heißt, es führt zu einer 16% Reduktion von Körpergewicht innerhalb ein Jahr oder eineinhalb Jahr.
Tirzepatid.
Okay, oder 16... die Name von der Hersteller ist Mounjaro. Die kennen ja als Mounjaro.
16% klingt erstmal nicht viel, ne? Wenn man irgendwie 200 Kilo wiegt.
Das hängt von Präferenzen ab, ja. Aber ein etwas, die von meiner Perspektive ganz wichtig war, ist, dass die Gewichtsabnahme war am meisten in den ersten 12 und 18 Monaten. Das heißt, dass danach trotz der Nutzung der Spritze, der Gewicht bleibt stabil. Deswegen ist es nicht der Fall, dass, wenn man mit den Medikamenten weitermacht, weiter Gewichtsverlust ist zu erwarten.
Aha, verstehe. Aber viele Patienten brechen ja ohnehin die Behandlung ab, habe ich gelernt, wegen unerwünschter Nebenwirkungen. Was sind das denn für Nebenwirkungen?
Normalerweise, die Nebenwirkungen, ehrlich gesagt, sind nicht ernsthaft, sondern, das beeinflusst die Verträglichkeit dieser Medikamente. Zum Beispiel Verdauungsproblem, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Und das kann auch plötzlich passieren. Die Patienten können dieses komische Gefühl nach dem Essen bekommen. Und natürlich für manche Patienten, das bedeutet, dass sie weniger essen. Und das ist ein Teil der Wirksamkeit, dass sie haben nicht so viel Lust, viel zu essen. Aber an der anderen Seite, das ist auch unangenehm. Das führt zu einer Therapieabbruch von ca. 20% oder 40% innerhalb zwei Jahren.
Was ist mit den anderen beiden Wirkstoffen, die Sie untersucht haben? Semaglutid und Liraglutid, sind die eher nicht zu empfehlen?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir sprechen nicht von unserer Perspektive von Empfehlungen. Jeder hat Vorteile und Nachteile. Natürlich, Liraglutid ist am ältesten Medikamente. Wir haben viel Erfahrung mit Liraglutid gemacht in der Klinik. Und wenn man schon ein altes Medikament hat, das ist einerseits ein bisschen mehr zuverlässig. Wir haben viele Studien, viele Patienten, viel Erfahrung. Aber leider, Liraglutid führt nur zu 5% Gewichtsreduktion. Und das von vielen Patienten nicht genug sein kann.
Verstehe. Und wenn man die Spritzen nicht mehr nimmt, was passiert dann?
Eine Gewichtszunahme ist zu erwarten. Die Gewichtsabnahme spiegelt. Also, das heißt, wenn eine Person 10% von Gewicht Körpergewichtsreduktion hat, ist noch eine 10% Zunahme zu erwarten.
Eieiei, also wer dünn bleiben will, muss im Prinzip sein Leben lang spritzen oder wer zumindest ein geringeres Gewicht haben möchte.
Ja. Aktuell haben wir für jeden Wirkstoff haben wir zumindest eine große Studie, eine für Semaglutid, eine für Liraglutid und eine für Tirzepatid, das zeigen.
Der Arzt Dr. Juan Franco hat an der Uni Düsseldorf in einer Arbeitsgruppe die wissenschaftliche Studien zu Abnehmspritzen kritisch beleuchtet, 3 Reviews gemacht im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation. Das waren die Ergebnisse. Herr Franco, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke für die Einladung.
In Brandenburg, da wächst mehr Roggen als irgendwo sonst in Deutschland. Knapp 1/4 der bundesweiten Roggenanbaufläche liegt bei uns. Und schon von daher ist die Frage für unsere Bauern nicht ganz unwichtig, wie sich denn Klima- und Umweltstress künftig auswirken könnten auf Anbau und Ertrag dieses wichtigen Getreides. Ein Team vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung und der Uni Halle-Wittenberg hat sich angeschaut, wie Roggen unter Stress seine Genetik umbaut und wie vor allem Nährstoffmangel diesen Umbau beeinflusst. Mit dabei der Agrarwissenschaftler Dr. Steven Dreißig. Herr Dreißig, guten Tag.
Guten Tag, Herr Karkowski.
Erklären Sie mal jemandem, der sich über sowas noch nie Gedanken machen musste, was ist das, eine genetische Rekombination?
Ja, gerne. Also Rekombination ist im Prinzip ein zellulärer Prozess während der Fortpflanzung von Pflanzen, bei dem die Chromosomen der Eltern dieser Pflanze ihre DNA miteinander austauschen, sodass dann in der nächsten Generation eine neue Kombination entsteht. Und das ist etwas, was im Prinzip auf molekularer Ebene in vielen Arten gleich ist. Also das passiert im Menschen genauso wie im Roggen.
Mhm, weil wir eben keine Klone unserer Eltern sind, sondern immer ein bisschen anders. Ne?
Genau, immer ein bisschen anders.
Und nun wollten Sie wissen, welche Gene verändert der Roggen, dem Sie die Nährstoffzufuhr entziehen? Warum ist diese Frage interessant?
Mhm. Also wir wollten wissen, wie sich dieser Rekombinationsprozess, also dieses Neudurchmischen des Erbgutes, unter Stressbedingungen verändert. Und das ist wichtig, weil diese Rekombination nicht nur für die neue Durchmischung wichtig ist, sondern auch dafür, damit überhaupt normale Gameten gebildet werden, die dann
Was war das für ein Wort? Gameten?
Gamet, also Geschlechtszellen im Prinzip, so wie bei Menschen auch Eizellen und Spermien.
Mhm.
Damit diese gebildet werden, sodass dann während der Fortpflanzung überhaupt Körner gebildet werden können. Also im schlimmsten Fall, wenn Rekombination, also dieser Austausch nicht stattfindet, unter zu starken Stressbedingungen gibt es weniger Eizellen, weniger Geschlechtszellen und damit weniger Körner und dann am Ende weniger Ertrag und weniger zu essen leider.
Das nennt man beim Getreide genau wie beim Menschen Eizelle und Spermium?
Ja, also im Prinzip schon.
Mhm, ja. Gut, okay, wenn Sie das dann jetzt wissen, was haben dann die Bauern davon? Also wenn Roggen in den Notfallmodus schaltet, Achtung, zu wenig Wasser, zu wenig Nährstoffe und seine Genetik umbaut, dann dürfte er ja auch einen kleineren Ertrag bringen und davon hätten die Bauern am Ende nichts, oder?
Ja, also wir konnten jetzt im Prinzip herausfinden, dass da in diesem Prozess, dass es sehr viele kleine Stellschrauben gibt, die dazu führen, dass mehr oder weniger Rekombination stattfindet. Und jetzt, wo wir diese kleinen Stellschrauben kennen, kann man sozusagen als Pflanzenzüchter, der eine neue Sorte züchtet, darauf achten und dafür sorgen, dass auch unter Stressbedingungen genügend Rekombination stattfindet, sodass dann alles Weitere kein Problem wird.
Was heißt das, alles Weitere kein Problem? Das heißt, dass Pflanzen auch unter Stressbedingungen denselben Ertrag bringen? Oder worum geht es da genau?
Indirekt. Also es bedeutet, dass Pflanzen unter Stressbedingungen erfolgreich Rekombinationen durchführen können, wodurch lebensfähige Spermien und Eizellen gebildet werden, die dann für die Befruchtung genutzt werden können. Dann können Körner gebildet werden und dann gibt es den normalen Ertrag.
Sie haben verschiedene Sorten untersucht, verschiedene Roggensorten. Gibt es da große Unterschiede?
Ja, wir haben im Prinzip Genbankmaterial verwendet aus der Genbank des Instituts für Pflanzengenetik in Gartersleben und auch eine moderne Sorte, die man in der Landwirtschaft jetzt schon verwenden kann. Und da haben wir gefunden, dass diese moderne Sorte, die es schon gibt in der Landwirtschaft, da etwas besser abschneidet als dieses nicht so gut angepasste oder noch wildere Genbankmaterial aus der Genbank.
Was folgt nun daraus für Roggenzüchter und für die Landwirte?
Also Roggenzüchter können jetzt im Prinzip diese Stellschrauben, die wir identifiziert haben, konkret ansprechen und in ihrem Zuchtprogramm nutzen. Und darauf
wie läuft das, muss ich kurz fragen? Ist das mit dieser Genschere CRISPR-Cas oder wie wird da gezüchtet?
Das kann man auch verwenden, aber im Prinzip kann man dafür sogenannte molekulare Marker verwenden. Das heißt, das sind DNA-Sequenzabschnitte, die jetzt bekannt sind und die können sequenziert werden und so zur Selektion verwendet werden.
Das ist was anderes als Gentechnik, Roggen, richtig?
Ja, das ist keine Form von Gentechnik, sondern nur eine Art Selektionsmethode, die auf DNA-Sequenzen beruht.
Also die Züchter können das direkt anwenden und die Landwirte?
Ja, und die Landwirte haben dann am Ende erhoffen wir uns den Vorteil, dass sie in Zukunft auch weiterhin Sorten kaufen können oder zur Verfügung haben, die eben unter eventuell schlechteren Bedingungen mit weniger Nährstoffen trotzdem stabile Erträge liefern können.
Also wie Roggen seine Genetik umbaut unter schlechteren Bedingungen, zum Beispiel wegen des Klimawandels, hier untersucht vom Agrarwissenschaftler Dr. Steven Dreißig als Teil eines Teams vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung und der Uni Halle-Wittenberg. Herr Dreißig, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Schon unsere Vorfahren hatten eine Vorliebe für Alkohol. Dass Menschen zu Alkoholkonsum neigen, kommt noch von unseren tierischen Vorfahren. Das besagt die Drunken Monkey-Hypothese. Auch Schimpansen und andere Affenarten konsumieren Alkohol in Form von vergorenen Früchten. Der natürlich vorkommende Alkohol könnte laut Forschenden ein Signal dafür gewesen sein, dass diese Früchte viel Zucker enthalten und so auch lange satt machen. Es ist also nicht der Alkohol an sich, der vergorene Früchte attraktiv macht, sondern die bessere Kalorienbilanz. Das erklärt, warum auch Menschen heute noch so gern Wein und Bier trinken.